NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
2. Juni 1998. Die Europäische Zentralbank in Frankfurt nimmt ihre Arbeit auf.
Die Hüter unserer Währung sind selbst gut gesichert. Sehr gut sogar. Wer sie besuchen will, im weithin sichtbaren 185 Meter hohen Euro-Tower im Frankfurter Ostendviertel, der muss durch Kontrollen wie am Flughafen. Hinter der Drehtür öffnet sich dann ein beeindruckend lichtes und hohes Atrium. Kritiker nennen das Herrschaftsarchitektur, eine Kathedrale des Geldes, die Eindruck machen soll und die der Bedeutung der Institution und ihrer Mitarbeiter Ausdruck gibt.
Ich gehe jeden Morgen gerne zur Arbeit. Es ist spannend. Die Arbeit belebt mich.
Hans-Joachim Klöckers ist einer der 3.400 Mitarbeiter der Europäischen Zentralbank. Er geht vorbei an den einträchtig aufgereihten Flaggen der 28 EU-Mitgliedsländer. Dann bringt ihn ein superschneller Aufzug in die 29. Etage des Südturmes.
Ich bekomme ständig neue Themen auf den Tisch, herausfordernde Themen, Fragestellungen, die volkswirtschaftlich sehr relevant sind, die die Menschen bewegen in Deutschland, in Europa, teilweise auch weltweit. Das macht Spaß, das ist ein spannender Job.
An der Art, wie er Spaß sagt, hört man, dass Hans-Joachim Klöckers aus dem Ruhrgebiet stammt, genauer gesagt aus Gelsenkirchen-Buer. Nach Abitur und Volkswirtschaftsstudium ging er zur Deutschen Bundesbank, weil er unbedingt in den öffentlichen Dienst wollte und sich immer schon für internationale Beziehungen interessierte, erzählt er.
Ich habe angefangen im internationalen Bereich der Bundesbank und kam dann relativ früh, 1992, zu den Vorläuferinstitutionen der EZB in Basel und dann 1994 zum Europäischen Währungsinstitut.
Die Idee einer europäischen Wirtschafts- und Währungsunion hatten die Politiker im Prinzip bereits in den 50er Jahren in den römischen Verträgen verankert. Doch damals, 12 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs, war das nur eine Vision. 35 Jahre später wurde daraus Wirklichkeit durch die Vereinbarungen von Maastricht im Februar 1992.
Was wir jetzt in Maastricht erreicht haben, ist der Durchbruch. Die Entwicklung ist jetzt unwiderrufbar geworden, aber es bleibt noch Gewaltiges zu tun.
Maastricht bedeutete einen tiefen Einschnitt. Stufenweise sollten Kompetenzen von den Nationalstaaten auf die Europäische Gemeinschaft übertragen werden. Und eine gemeinsame Währungszone entstand mit einer einheitlichen Währung als Ziel.
Die von der Europäischen Zentralbank und den nationalen Zentralbanken ausgegebenen Banknoten sind die einzigen Banknoten, die in der Union als gesetzliches Zahlungsmittel gelten.
Heißt es in Paragraphen 106 des EG-Vertrags. Die Geschichte des Euro wird im EZB-Gebäude in einem Seitentrakt für Besucher erklärt. Pressesprecherin Eva Taylor.
Die EZB gibt die Euro-Geldscheine heraus und entwickelt diese Geldscheine also auch immer weiter, so dass sie auf dem neuesten Stand sind mit den Sicherheitsmerkmalen. Als nächstes wird die Serie der 100-Euro-Scheine und 200-Euro-Scheine erneuert.
In 15 Ländern Europas haben die Menschen heute den Euro in den Portemonnaies. Den Weg dahin hat Hans-Joachim Klöckers von Anfang an mit begleitet. Er gehört zu den Mitarbeitern der ersten Stunde, als die EZB am 2. Juni 1998, heute vor 20 Jahren, ihren Betrieb aufnahm. Heute nennt er sich Generaldirektor und leitet die Abteilung für internationale und europäische Beziehungen. Von seinem Büro kann der Schalke 04-Fan bis weit in den Taunus und den Odenwald schauen. Die Bankenskyline von Manhattan liegt ihm zu Füßen. Hier arbeitet jemand, der Einfluss hat und das auch genießt.
Geldpolitik im Kern legt fest, wie hoch die Zinsen in Europa sind. Damit können wir die Wirtschaft in gewissem Maße steuern und über die Steuerung der Wirtschaft dann auch die Inflationsentwicklung beeinflussen. Letztlich ist unser Ziel, Preisstabilität im Euroraum zu gewährleisten.
Preisstabilität bedeutet in der aktuellen Definition der EZB eine Inflation im Durchschnitt der Eurozone von unter, aber nahe 2%, was im Augenblick auch erreicht wird. Zurück ins Besucherzentrum.
Des obersten Beschlussorgans der EZB.
Wir sind hier im Besucherzentrum der EZB, im Eingangsbereich des Hauptgebäudes. Und hier gibt es einen Panoramafilm, der die Ratssitzungen nachstellt.
Diese regelmäßigen Sitzungen des Zentralbankrates haben für die Finanzwelt immer etwas Spannungsvolles, weshalb die anschließende Pressekonferenz für die Finanzjournalisten ein Pflichttermin ist.
Ladies and gentlemen, the Vice President and I are very pleased.
Gebannt warten Regierungen, Firmen und Börsen darauf, was Mario Draghi, der seit 2011 amtierende, inzwischen dritte Präsident der EZB, mitzuteilen hat. Wie geht es weiter mit den Zinsen?
Based on our regular economic and monetary analysis, we decided to keep the key ECB interest rates unchanged.
Nach nicht einmal einer Minute ist die Luft raus. Unchanged, also unverändert niedrig, bleibt der Leitzins der EZB bei 0%. Und das werde auch noch längere Zeit so bleiben, teilt Mario Draghi in seiner vorgelesenen Erklärung mit. 11 Minuten braucht er an diesem Tag dafür, danach folgen die Fragen der Journalisten. Wie etwa sieht der Zentralbankrat die Risiken eines sich verschärfenden Handelskonflikts zwischen den USA und der EU?
They don't seem to be so far from what we can appreciate now. They don't seem to be substantial.
Da könne er im Moment noch nichts Substanzielles sehen, er höre nur bedrohliche Rhetorik, erklärt der Italiener. Aber er macht sich um das Vertrauen zwischen den Handelspartnern Sorgen. Mangelndes Vertrauen könne das Wachstum dämpfen, sagt Draghi.
Confidence can in turn affect the growth outlook.
Die Journalisten schreiben mit. Das war nicht immer so. In den ersten 10 Jahren genoss die Europäische Zentralbank in der breiten Öffentlichkeit wenig Aufmerksamkeit. Sieht man einmal von der Bargeldeinführung des Euro Anfang 2002 ab. Die Wende kam 2008. Zunächst gerieten die internationalen Finanzmärkte in Unruhe, weil in den USA und weiteren Ländern eine Immobilienblase platzte. Kurz danach ging die traditionsreiche US-Bank Lehman Brothers pleite und die Wirtschaft stürzte in eine Rezession. 2 Jahre später kam es noch dicker. Griechenland stand vor dem Bankrott. Weitere Euro-Länder gerieten in Schieflage. Die Eurozone an sich schien bedroht. Eine Krisensitzung der Staats- und Regierungschefs jagte die nächste. Jetzt hatten Hans-Joachim Klöckers und seine Kollegen richtig zu tun.
Da musste man Maßnahmen treffen, um die Länder wieder auf Kurs zu bringen, sodass sie im Euro-Raum bestehen können. Und das war halt Teil der Anpassungsprozesse, die in den letzten Jahren vorgenommen wurden. All diese Länder, also gerade im Süden, brauchen weitere Strukturreformen, um die Wettbewerbsfähigkeit zu stärken. Aber wir haben sicherlich viel erreicht durch den Prozess.
In dieser Zeit war die EZB in einer Zwickmühle, sagt Falko Fecht, Professor an der Frankfurt School of Finance and Management. Sie wollte den Euro retten, hatte aber nur begrenzte Handlungsmöglichkeiten durch das eng formulierte Mandat.
Es stand tatsächlich 2011, 2012 der Kollaps der Europäischen Währungsunion bevor. Und das auszuräumen war sicherlich keine leichte Aufgabe. Sicherlich gab es hier einige Kollateralschäden. Aber ich denke, insgesamt können wir doch relativ zufrieden damit sein, dass der Euro Fortbestand gehabt hat.
Werner Retz hat eine etwas andere Sicht auf diese Dinge, besonders was die angesprochenen Kollateralschäden betrifft. Retz, ein studierter Politologe, ist Aktivist bei ATTAC, einer internationalen Gruppe, die die Globalisierung der Märkte und deren Folgen für die Menschen anprangert. Retz sieht die Rolle der EZB als Teil der sogenannten Troika bei der Sanierung der griechischen Staatsfinanzen äußerst kritisch. Dort sei massiver Druck ausgeübt worden.
Unsere konkrete Kritik ist, dass die EZB damit verantwortlich gewesen ist für massiven Sozialabbau in den Krisenstaaten Europas. Sozialabbau, der im Fall Griechenland zum Beispiel in der Verdreifachung der Selbstmordrate gegipfelt hat, also durchaus tödliche Konsequenzen für eine Reihe von Menschen gehabt hat.
Zur gleichen Zeit baute die EZB in Frankfurt für 1,3 Milliarden Euro eine neue Zentrale. Da wundert es nicht, dass der Euro-Tower für Kritiker schnell ein zu Glas und Stahl gewordenes Symbol der Arroganz des Systems wurde.
Es ist eine Architektur, die schon in ihrer Art, wie sie sich präsentiert, einen Anspruch dokumentiert. Einen Anspruch, dass man dort weiß, wie die Welt zu funktionieren hat und dass man auch bereit ist, das um- und durchzusetzen, auch gegen Widersprüche und Widerstände.
18. März 2015. Dunkle Rauchschwaden an der Frankfurter Skyline. Es ist der Tag der Eröffnung des Eurotowers. Das Bündnis Blockupy hatte europaweit zur Teilnahme an Demonstrationen aufgerufen. Friedlich sollten die Aktionen sein. Gewalt und brennende Barrikaden seien nicht Teil des Blockadekonzepts gewesen, sagt Werner Rätz. Doch schon am Morgen geriet die Angelegenheit außer Kontrolle. Polizeifahrzeuge gingen in Flammen auf. Trotzdem hält der Attac-Aktivist die Proteste in Frankfurt gegen die EZB auch heute noch für richtig.
Wir haben es für wichtig gehalten, da den Menschen in den Krisenländern, die um ihre sozialen Überlebensmöglichkeiten kämpften, deutlich zu machen, dass es in Deutschland Verbündete gibt, die mit ihnen auf derselben Seite stehen. Und da lag es nahe, das in Deutschland im Finanzzentrum Frankfurt und bei der EZB als Teil dieses Krisenmanagements zu machen.
Krawalle gab es seit der Eröffnung keine mehr. Die Kritik ist geblieben. Etwa daran, dass die EZB durch niemanden direkt kontrolliert wird. Der Präsident erstattet dem Europäischen Parlament zwar viermal im Jahr einen Lagebericht, doch Vorschriften können ihm die Politiker nicht machen. Auch die Staats- und Regierungschefs nicht. Dieser Verantwortung begegnet die Bank mit größtmöglicher Transparenz, sagt Sprecherin Eva Taylor.
Wir nehmen das sehr ernst, deswegen veröffentlichen wir gerade zum Beispiel die Sitzungsprotokolle der Ratssitzungen. Wir halten sehr viele Reden, gehen zu Konferenzen, geben Interviews und veröffentlichen natürlich auch Jahresberichte und Monatsberichte. Und auf diese Weise versuchen wir Rechenschaft darüber abzulegen, was wir hier tun.
Daneben ist die EZB eine multinationale, vielsprachige Behörde. Menschen aus allen 28 EU-Mitgliedstaaten arbeiten hier, selbst Briten und Dänen, die den Euro gar nicht haben. Es gibt einen Chor, mehrere Tanzgruppen und Sportmannschaften sowie ein eigenes Fitnesszentrum im Turm.
Ich trainiere in der Mittagspause, um mich, ich sag mal, fit zu halten und vor allen Dingen, um mental wieder an andere Dinge zu denken als an die Arbeit.
Uwe Schöpflin arbeitet in der IT-Abteilung. Jetzt schwitzt er in der Kraftmaschine.
Und das ist tatsächlich eine gute Einrichtung, weil da gelingt es einem, den Nachmittag neu und frisch anzugehen. Physische Entspannung sozusagen. Das ist schon praktisch, ja. Es werden jede Menge Kurse angeboten. Also das ist schon cool.
Weniger cool finden viele Menschen, dass die EZB die Zinsen so niedrig hält, dass ihre Vermögen an Wert verlieren. Seit mehr als 2 Jahren liegt der Leitzins bei glatt null. Das betrifft Sparbücher, Lebensversicherungen oder die Pensionsfonds von Betriebsrentnern. Finanzprofessor Falco Fecht hält die sture Niedrigzinspolitik der EZB aber nach wie vor für richtig. Das zweite Instrument, mit dem die Bank seit Jahren die Geldmärkte beeinflusst, sieht er dagegen kritisch. Für bis zu 30 Milliarden Euro kauft die EZB Monat für Monat Anleihen und pumpt damit zusätzliches Geld in den Markt, um, vereinfacht gesagt, die Wirtschaft ans Laufen zu bringen. Falco Fecht hält das für einen strategischen Fehler.
Hier wäre es meines Erachtens nach sinnvoller gewesen, das Pulver trocken zu halten. Diesen weiteren Joker hätte man nicht so früh ausspielen müssen, meines Erachtens. Das war überhastet und unnötig.
Und vielleicht sogar unerlaubt. Seit Jahren streiten Politiker, Juristen und Wirtschaftsprofessoren darüber, ob die EZB hier eigenmächtig ihr Mandat ausgeweitet hat und ob die Anleihekäufe nicht eine verkappte Form der Staatsfinanzierung sind, was der EZB ebenfalls nicht erlaubt ist. In Kürze soll damit Schluss sein. Dann kann sich die EZB noch mehr ihrer neuesten Herkulesaufgabe widmen, der Bankenaufsicht über die großen und wichtigen Geldinstitute Europas. Finanzprofessor Fecht kommt deshalb zu einem positiven Gesamturteil über die EZB.
Sie hat sicherlich sich auch nicht vorstellen können vor 20 Jahren, dass sie in so schwieriges Fahrwasser kommt nach so kurzer Zeit. Und ich glaube, die Bewährungsprobe hat sie doch recht passabel bestanden.
In einem sind sich übrigens alle, EZB-Mitarbeiter, Kritiker und neutrale Beobachter, einig. Eine echte Wirtschafts- und Währungsunion ist erst geschafft, wenn auch eine gemeinsame Wirtschaftspolitik dazukommt. Doch davon sind die Regierungen der EU-Länder noch weit entfernt. Wie einfach haben es da Hans-Joachim Klöckers und seine Kollegen an diesem Mittag in der EZB-Kantine. Auf der Dessertkarte konkurrieren lediglich Erdbeerkuchen und Creme Catalan.
Im Zeitzeichen erinnerte Kai Bandermann an den Arbeitsbeginn der Europäischen Zentralbank am 2. Juni 1998. Redaktion Michael Rüger.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.